Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Hallo Ingo.
Hallo Caro.
Und hallo Sarah.
Ja, hallo ihr beiden.
Hallo Sarah. Schön, dass du Zeit hast für uns, dass du heute unsere Gästin bist.
Ja, danke schön.
Ich freue mich auch riesig, dass wir gleich als ersten Gast quasi in unserer Sendung die Grande Dame der deutschen Comic-Szene an Bord haben. Ich glaube, das sagt man so, Grande Dame, oder?
Dabei bin ich gar nicht so groß.
Wie groß bist du?
1,60. Also nicht okay. So groß. Ihr könnt mich auch die Small Dame nennen. La Petite
Ach,
Dame.
Sarah.
Na gut, aber ich freue mich natürlich, dass ihr an mich gedacht habt.
Sarah, man kennt dich ja hier und dort von allen möglichen Sachen aus Comics, Animationen und auch aus dem Internet. Diesem Internet. Du hast ja auch eine relativ große Community bei Twitter und bei Blue Sky und wie sie nicht alle heißen.
Genau. Ist langsam unübersichtlich geworden.
Ja, wo bist du am meisten aktiv eigentlich momentan?
Also momentan, ich habe gerade so ein bisschen so eine Pause, weil ich auch wirklich Social Media überfordert bin durch diese ganzen neuen alten Plattformen und so. Und ich versuche aber auf Instagram und auf Blue Sky regelmäßig immer noch aktiv zu sein.
Das heißt, Twitter ist für dich auch so ein bisschen gestorben, oder was?
Ja, Twitter, es geht gar nicht mehr. Also
es heißt jetzt X.
Ich meine, ja, genau, X, es heißt Entschuldigung. X.
Ja, mir ist das alles irgendwie zu Elon Muskig, zu viele komische Gestalten und gefühlt so viel Spam einfach. Und klar, es sind 14.000 Follower, aber ich erreiche die nicht mehr. Also ich erreiche nicht mal mehr einen Bruchteil.
Ich wollte gerade sagen, 14.000 Follower sind die Community, die du aufgegeben hast, beziehungsweise 14.000 Karteileichen.
Ja, ja, genau. Also ich habe auch das Gefühl, das fing ja auch schon damals zu Corona- und Trump-Zeiten vor allen Dingen an, dass das alles sehr, sehr zurückgegangen ist, dass es halt auch viele Leute gab, die das nicht mehr ausgehalten haben, aus verständlichen Gründen. Und Elon Musk habe ich dann schon so ein bisschen, also diese Übernahme, habe ich dann schon so ein bisschen als Todesstoß wahrgenommen. Und seitdem sind halt nur noch komische Leute, also nur noch. Nee, es sind halt so viele komische Gestalten da unterwegs und ich kann das irgendwie nicht mehr so unterstützen. Ich bin aber so inkonsequent, dass ich das immerhin noch nicht geschafft habe, das zu löschen. Ich habe keine Ahnung, auf was ich warte. Irgendwie so eine friendly Übernahme.
Ja. Ingo sagt, tu es. Ich muss sagen, Ingo, du bist ausgestiegen von X. Entschuldigung, ich wollte gerade schon wieder Twitter sagen.
Oh Gott, sag es nicht.
Y.
Ja, tatsächlich. Ist ein paar Monate her oder schon ein bisschen länger fast.
Also ein bisschen länger, ja. Ist, glaube ich, schon über ein Jahr her oder
Nee,
so.
Wirklich. Also ich fand, so wie Sarah schon gesagt hat, ich fand diese Meldung mit Elon Musk und mit den damit einhergehenden Nachrichten, fand ich so gruselig, dass ich gesagt habe, nö, das war's jetzt. Also ich muss dazu sagen, Twitter war jetzt auch nicht so meine reichweitenstärkste Plattform. Also ich habe am meisten Feedback auf Instagram und das ist eigentlich auch so am nettesten irgendwie.
Ja, ich habe auch, also ich habe es leider irgendwie echt vernachlässigt alles, aber ich habe auch das Gefühl, das geht noch. Also das ist nicht so gewalttätig, brutal, fatalistisch, rechts. Also klar gibt es da bestimmt auch schwierige Ecken.
Ja, ist das so schlimm geworden auf X?
Ja, ich finde schon.
Kriegst du ja nicht mehr mit.
ja, doch, also ich finde schon.
Also ich finde auch, ich bin so das Mittelding. Ich habe immer noch meinen Twitter-Account, ich sag's jetzt einfach, Twitter, und habe mich aber total geistig davon verabschiedet. Ich habe da keine 14.000 Follower, sondern ich glaube 500 oder so. Aber bei mir passiert auch halt auch gar nichts mehr. Und ich habe auch mein Profil auf privat gestellt.
Ah, okay.
Und ich weiß auch immer nicht so richtig, was mich dann abgehalten hat davon, das wirklich zu löschen, weil es gab so viele Grenzen, die da überschritten wurden. Aber es ist so, dass ich dann auch, also eine Freundin von mir hat auch neulich gesagt, dass sie ihren Twitter-Account auch immer noch behält, damit eben ihr Handle quasi nicht irgendwie gekapert wird.
Oh, das ist ein gutes Argument, ja.
Fand ich nämlich dann auch, sorry Ingo, aber zu spät, ich glaube die Warnung kam zu spät für dich, aber genau, deswegen bin ich noch da, aber auch nicht mehr präsent. Aber Sarah, zurück nochmal zu dir, also ne, 14.000 Follower, das ist ja eine Community, die man nicht so ohne weiteres aufgibt, beziehungsweise die man sich auch nicht ohne weiteres aufbaut, also da sind ja auch viele Jahre und Schweiß an Arbeit reingeflossen, nehme ich mal an.
Ja, also bei mir kommt halt vieles zusammen. Ich höre das jetzt auch von ganz vielen anderen im Übrigen. Ja, es gab so eine goldene Zeit, vielleicht war das irgendwie vor 10 Jahren oder vielleicht ein bisschen später für diese Plattform. Und da fühlte es sich auch alles noch so ein bisschen bubbeliger an. Und es gab für mich irgendwann dann auch mal so, ich würde fast sagen, so eine Abhängigkeit. Also ich habe schon regelmäßig dann Twitter aufgemacht und habe erstmal da geguckt, also auch die Nachrichten daraus gezogen und dann auch so gesehen, wie sich da Dynamiken entwickeln und halt auch regelmäßig da gepostet. Also wirklich auch jedes Mal, wenn ein neuer Strip rauskam. Also ja, ich habe mich eine Weile lang sehr da gekümmert und ich habe auch, würde ich auch sagen, so hey, es gab auch nette Sachen, die dadurch passiert sind. Also ich habe Jobs dadurch bekommen, ich habe auch nette Leute kennengelernt dadurch und bin auch mit der Comic-Community so in Kontakt geblieben. Und jetzt kommt halt bei mir so vieles zusammen, dass ich dem halt so ein bisschen überdrüssig geworden bin, dieses regelmäßige Posten. Also irgendwie habe ich da auch dann so eine Überdosis bekommen. Irgendwann dann auch durch die Twitter-Dynamiken, die ja auch so viel beschrien werden oder beschrien wurden damals auch schon, also so der Aufreger des Tages und so. Irgendwann wurde das für mich alles ein bisschen schwierig, schon vor Elon Musk.
Stimmt, da gab es immer diese Trends, ne? Irgendwie dies, das trendet wieder.
Oh Gott, ja, ey, das,
wenn ich so dran denke, das ist schon fast nostalgisch.
Ja, genau, jetzt ist das eben so vorbei. Also ich merke halt auch, dass das nicht nur bei mir so ist, dass besonders Kreative, wo ich das jetzt halt eben so mitbekomme, weil es ist halt so meine Community, halt wirklich auch so Social Media müde oder Social Media ja. fühlen. Und daher ist das halt so, ja, ich kann damit irgendwie leben, diese Follower oder diese Plattform aufgegeben zu haben. Also klar, mit so einzelnen Leuten und so würde ich immer noch gerne Kontakt halten. Es gibt auch so ein paar, wo ich dann sage so, oh Mann, ey, das ist jetzt echt schade, dass das so gekommen ist und diese Person jetzt irgendwie so, dass ich von der nichts mehr höre.
Ja, sind die dann auch wirklich nur auf Twitter oder auf X gewesen? Oder?
Ja, genau. Also ich meine, viele sind natürlich jetzt auch irgendwie auf Blue Sky. Ich habe so ein paar Sachen dann nicht mehr mitgemacht. TikTok habe ich so gedacht, so nee, boah, also ich finde das auch so...
Zu alt.
Ja, zu alt. Also ich kenne schon auch viele Leute, man muss jetzt nicht gerade irgendwie so Olaf Scholz mit seiner Aktentasche da irgendwie ankommen.
Das wird und dann ewig irgendwelche
Entschuldigung,
nachhängen.
Ich wollte nicht lachen.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, so der Albtraum. So will man halt nicht rüberkommen, muss man auch nicht. Aber ich finde auch da, der Algorithmus straft dich halt sofort ab, wenn du das nicht regelmäßig machst. Und du musst halt dranbleiben. Ja. Das ist mir zu stressig. Bei Threads habe ich gehört, dass es auch, naja, so einen negativen Vibe haben kann oder auch hat.
Okay.
Kann sein, dass man sich das einfach selber so ein bisschen besser kuratieren muss, also nehme ich an. Aber jedenfalls ist es halt so, ich bin jetzt bei Mastodon, ich bin bei Blue Sky, Instagram gibt's auch noch. Puh, also...
Und man muss es ja alles noch bespielen.
Und Facebook.
Genau, und ich würde gerne halt einfach nur Comics machen.
Du hast ja noch deinen Patreon.
Genau, und das ist halt auch sowas, ich schaffe das einfach gerade nicht, das alles zu bespielen, muss ich offen sagen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Ja, okay.
Sarah, dann lass uns doch mal zum Comiczeichnen kommen. Yay. Zu deiner Comic-Karriere. Es ist so, du bist zwar bekannt, aber vielleicht noch nicht überall bekannt. Deswegen wollten wir noch mal so eine ganz kleine Vorstellungsrunde machen. Also wirklich ganz klein nur. Du bist in Köln und dort zeichnest du Comics. Und ab und zu gibt es so Anspielungen nach Italien, was daran liegt, dass du Wurzeln in Italien hast. Ich glaube, dein Papa kommt aus Italien, ne?
Genau, so ist es.
Sprichst du auch Italienisch, Sarah?
Ja, das tue ich. Ja, ich lese auch italienische Comics und so.
Die Comic-Szene in Italien ist ja auch noch mal viel größer, ne? Oder
zumindest ja.
Sagt man das so.
Ja, ja, also es gibt schon, klar, da kann man jetzt dann auch vielleicht wieder einen eigenen Podcast draus machen. Aber ja, also es gibt wirklich viel da so. Es gibt so diese klassische Szene, die so diese Abenteuer-Comic-Ecke bedient. So Bonelli nennt sich da der Hauptverlag. Dann gibt es halt noch die Superhelden-Ecke mit Panini. Dann gibt es die Disney-Szene in Italien. Es gibt ganz viele so Disney-Zeichner auch fürs lustige Taschenbuch und so. Und dann gibt es noch die Indie-Szene. Also so jemand wie Zero Calcare oder so. Da gibt es so eine Netflix-Serie, kann man mal gucken. Super krass erfolgreich, also so Bau-Publishing. Also ist schon was los.
Ich glaube, mit der italienischen Disney-Szene, Ingo, hattest du auch mal Kontakt, ne?
Oh ja, da weiß ich auch ein paar Anekdoten. Also ich hatte... Das war eine Star Wars Nummer, da habe ich Pencils, also Page Layout und Pencils gemacht für die Junior Graphic Novel von Episode 2, Attacke der Klonkrieger. Und das war im Prinzip so eine zusammengeraffte, aber ganz originalgetreue Umsetzung des Kinofilms. Also es war halt auch gewünscht, dass man die Szenen auch, wenn möglich, also auch so übernimmt mit allem. Und es waren 72 Seiten. Ja, und das war ganz schön stressig.
Aber du hast es geschafft.
Ja, ich habe es geschafft. Also... Und ja, also das war so, ich glaube, das war mein erster so richtig heftiger Deadline-Job.
Oh, okay.
So im Nachhinein habe ich, das erzähle ich auch gerne immer, im Nachhinein sage ich dann immer so, ja, ich habe auch eine Menge gelernt dabei, aber es ist auch so. Also ich habe tatsächlich für eine Menge über mich als Zeichner gelernt, so über die Stressresistenz.
Oh je.
Also, zuerst mal, als es abgeschlossen war, da habe ich natürlich erstmal gedacht, boah, das machst du nie wieder und so. Und, aber ich habe dann doch im Nachhinein gemerkt, dass mich das schon ein bisschen auch weitergebracht hat. Aber trotzdem, ich würde es mir schon überlegen. Also so, das war richtig Deadline-Stress. Ja, so richtig mit nachts durchschrubben und so.
Oh ja, ich wollte gerade fragen, mit All-Nighter und so.
Ja, schon. Also.
Ich erinnere mich auch noch dran. Das war schon eine harte Zeit, ja. Gut, aber sie ist vorbei.
Oh, eine Sache. Ich will nur die Manga-Szene nicht unterschlagen.
In Italien?
Ja, genau. Es gibt auch echt, weil es da sehr, sehr früh Animes gab im Fernsehen und so. Das habe ich auch immer so bei den Sommer, in den Sommerferien habe ich auch echt super gerne diese ganzen Animes gesehen, die es eben nicht gab bei uns im deutschen Fernsehen. Und das hat dazu geführt, dass es auch eben comic-technisch richtig, richtig tolle Leute gibt, die da in dem Bereich sich etabliert haben.
Was waren denn so die großen Anime-Serien in Italien zu deiner Kindheit?
Also es gab halt da zum Beispiel Lupin, kennt ihr vielleicht als Real-Netflix-Serie. Und da gab's ja.
Ich kenne auch noch tatsächlich die Anime-Serie, ja, aber so ganz dunkel.
Genau, also die war halt schwer angesagt. Dann gab es noch Captain Future zum Beispiel oder
hey,
Ranma.
Das kenne ich, yay.
Ja.
Okay, wir treffen uns offenbar in der Mitte.
Genau, oder Lady Oscar war total bekannt und Gundam. Animes und Cavalieri dello Zodiaco, die Sternzeichenkrieger auch. Also es gab so unglaublich
viel.
Aber
das war nicht Sailor Moon, oder?
Nee, also Sailor Moon gab es natürlich auch.
Die Sternzeichenkrieger, davon habe ich ja noch nie gehört.
Ja, ja, das ist halt so, wenn du das in Italien so Leuten ab 30 zeigst, weiß jeder, was damit gemeint ist. Dann gehen halt alle irgendwie nostalgisch ab. Und hier ist es halt so, hä? Also da wurden schon Bausteine gelegt.
Ja, du hast vorher erwähnt, Sarah, dass Italien halt auch so ein bisschen so eine Brutstätte für Comiczeichner und Zeichnerinnen ist oder war. Also ich kenne das natürlich klar, dass eine Menge italienische Zeichner und Zeichnerinnen gerade im Disney-Bereich unterwegs sind. Gibt's denn da noch eine Zeichenschule oder so etwas, die das halt irgendwie unterrichtet? Also es gab mal eine Disney Academy?
Ja, also es gibt die Scuola Internazionale di Comics und die hat sogar mehrere Filialen im Land. Ich war mal in einer in Rom, weil mein Kumpel Giorgio Pontrelli dort unterrichtet. Der macht Dylan Dog Comics. Und ich glaube, dass sie halt auch unterschiedliche Arten von Comics dort unterrichten. Also die etwas, ja, ich sag jetzt einfach mal doof, mainstreamigeren Stile. Das ist ja immer so die Frage, so was ist denn das? Da sind aber auch echt andere Leute, also Leute, die was komplett anderes dann gemacht haben, haben da auch gelernt. Ja, also ich war da und es war halt erstmal so, man kommt rein und es ist alles tatsächlich so, alles so schön bunt hier, Signalfarben.
Ist das groß? Ist das wie so eine Schule?
Ja.
Also so mit
voll.
Eine Universität also, oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, Universität nicht, also eher so wie so eine Privatakademie, die es ja nun mal auch ist, mit verschiedenen Räumen, die auch verschiedene Fächer beherbergen und an jeder einzelnen dieser Glastüren vom Unterricht war halt irgendwie so eine Comicfigur bepinselt, also ob es jetzt einer von Watchmen ist oder die Peanuts und so. Und die Räume sind halt alle auch so sehr comic-freundlich gestaltet. Als ich da war, wurde das ausgebaut und es gab so ein Kino und eine Aula quasi für Festivitäten. Und hinter dieser Aula wurde dann jetzt noch eine riesige Comic-Bibliothek gebaut, die da noch nicht fertig war. Und ihr könnt euch denken, das ist ja cool, dass ich ja so ein bisschen so die Tränen im Auge hatte. Ja. So. Und wie ist die Comic-Szene in Deutschland, wurde ich dann gefragt von dem Schulleiter. Und ich so, naja.
Ja, deswegen, wir arbeiten ja dran. Wir arbeiten dran. Deswegen machen wir ja auch diesen Comic-Podcast.
Ist ja witzig. Also das heißt, der fragt dich nach der deutschen Comic-Szene und wir fragen dich nach der italienischen Comic-Szene.
Ja, genau. Und ich bin auch immer noch dafür, dass alles zu vernetzen, ja.
Ja, das lebendige Scharnier.
Wäre schön, wenn es so wäre, ja.
Das wird, Sarah, du hast ein Comic-Projekt gehabt, jetzt ja seit, ich weiß nicht, einem Jahr nicht mehr, glaube ich.
Ja, schon ein bisschen länger, aber ab und zu, so nach Laune, mache ich halt noch einen.
Ach so, okay. Also es ist nicht ganz tot, sondern es schläft nur sehr tief und fest. Die Rede ist von Das Leben ist kein Ponyhof. Mhm. Jahrelang sehr erfolgreich und mit Preisen überschüttet, zumindest mit einem Preis, dem aber völlig zurecht. Und
danke.
Das ist auch, glaube ich, das, womit du dir deine große Fan-Community aufgebaut hast. Das Leben ist kein Ponyhof, ist so eine WG, die du erzählst. Darin wohnst du und ein Elefant und ein Pilz und ein Vogel und noch verschiedene andere, glaube ich. Oder wie würdest
Pony,
du das beschreiben?
Ein Pony, natürlich. Und ein Dämon. Es kommt später noch so ein Dämon dazu.
Genau, Kevin Asmodias kommt später noch dazu.
Okay, ich sehe schon, das ist eine ziemlich volle WG.
Ja, sehr divers.
Wie bist du dazu gekommen oder wie würdest du Das Leben ist kein Ponyhof beschreiben?
Boah, ey, ja, gute Frage. Also ich wünschte, ich hätte damals vor Jahren, also 2009, einen Plan gehabt, ein Konzept. Hatte ich aber nicht, sondern ich bin halt streng nach so, ach ja, was für Figuren finde ich gerade lustig, die ich gezeichnet habe und ich will ja irgendwie anfangen.
Ja, das klingt sehr streng.
Ja, ja, also ich meine, ich habe das sehr, sehr improvisiert. Weiß ich nicht, ich glaube so eine Gumbe-Version, also so ein...
In Gumbe ist der Elefant, ne?
Genau, den habe ich mal beim kleinen Kurzcomic gezeichnet, der Pilz war aber auf einer Postkarte und Pony war Ponyhof. Also ihr merkt schon, da war jetzt echt nicht so viel Plan dahinter. Und ja, das hatte halt das Gute, dass ich einfach erstmal angefangen habe und damit das Eis gebrochen hatte. Das Schlechte war halt wirklich nachher mit den Jahren, dass ich so festgestellt habe, so... Ah, das ist alles so verfahren, kompliziert. Es ist halt kein High Concept und so.
Inwiefern kompliziert?
Ich fand es nicht rund. Also vielleicht ist das irgendwie so eine Sache, die ich am strengsten bewerte, weil ich oft mir so ein bisschen so einen roten Faden gewünscht hätte. Also es ist jetzt nicht zum Beispiel so Marc-Uwe Kling und das Känguru oder so. Oder es gibt ja andere Leute, die haben auch Comics gemacht mit ihrem Gürteltier zusammen.
Oh ja, da kenne ich einen. Moment mal. Ja.
Oh je, Ingo. Stimmt, aber da kann ich dich total verstehen, weil bei mir war es ja da genauso. Das war, warum Gürteltier? Also... Ich habe das auf, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gefunden haben, wenn ihr auf Facebook ganz weit runter scrollt in meiner Timeline, also Jahre, wir reden von Jahren, da gibt es dann so ein Bild, Cartoons oder manchmal auch mehrere, manchmal auch so kleine Story Arcs, wo auch ein Gürteltier vorkommt, mit dem ich mein Leben friste. mein
Sidekick. Ich hab's dann verdrängt irgendwann.
Süß. Naja, ich fand halt, für mich kam das halt zum Beispiel sehr klar rüber, so dein Konzept. Ich in unendlicher, ja.
Ja, schönen Dank. Dein Konzept kam mir auch sehr klar vor.
Ja, und da siehst du mal.
Ich wollte jetzt den Plan erfahren.
Wir sind halt dann doch immer ungnädiger zu uns selbst. Ja, für mich war das halt dann nicht so klar irgendwann. Aber ja, wie gesagt, also ich bin schon froh, dass ich das gemacht habe, um halt einfach irgendwann das Eis gebrochen zu haben. Und ja, es entwickeln sich ja auch Sachen daraus dann wieder.
Ja, aber du hast das ja lange durchgehalten. Also das ging ja 10 Jahre, oder?
Ja, ja, schon über 10 Jahre. Also ich glaube, 2009 war das.
Wie viele Strips hast du gemacht?
Boah, ich habe letztens noch ein PDF zusammengestellt. Und da war es halt schon so, dass ich so was war das, Seite 500 und ich habe irgendwie aufgegeben und so.
Oh Gott.
Ja, also ich habe halt auch manchmal nochmal das Konzept, sagen wir mal, gewandelt und geguckt, kann ich das noch irgendwie so frisch halten? Also kann ich das für mich interessant gestalten? Weil klar, innerhalb von über 10 Jahren gibt es halt immer so Phasen, wo ich natürlich dann auch an meine Grenzen gestoßen bin und dann so, boah, ey, ich habe alles auserzählt und oh, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Gebe ich das jetzt auf oder schaue ich nochmal, ob ich irgendwas anders mache, um das irgendwie frisch für mich zu halten, also spaßig zu halten. Und ein paar Mal hat das funktioniert, aber irgendwann habe ich halt schon gedacht, so, naja, vielleicht ist jetzt auch mal Zeit, um weiterzugehen und neue Sachen zu wagen.
Da habe ich eine kurze Zwischenfrage, weil das kann man jetzt nicht vergleichen. Also was ich damals gemacht habe auf Facebook mit dem Gürteltier, mit dem ich da zusammen wohne, und ich habe ja auch mich selbst gezeichnet als Comiczeichner, der immer am selben Tisch sitzt und immer nur von derselben Seite zu sehen ist.
Das mochte ich ja so.
Vielen Dank. Aber was ich dich fragen wollte, also mir ging es dann auch irgendwann so, und es ging bei mir wahrscheinlich total schnell, ich habe es ja nicht lange gemacht, dass irgendwie so die Luft knapp wird. Also, dass man so ein Gefühl von Enge bekommt, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ich habe mich jetzt auf irgendwas hier eingelassen, wo ich eigentlich so gar nicht so genau weiß, was soll es denn eigentlich werden? Also, war es bei dir auch so oder?
Jein. Also, irgendwann wusste ich halt schon so, das wird jetzt eindeutig meine Spielwiese und halt was Humoristisches und halt was so aus dem Leben gegriffenes und auch mein Tagebuch in absurder Weise, auch wenn das jetzt nicht immer so alles, also ich sage ja immer semi-realistisch ist, aber so bestimmte Gedankenzüge und so habe ich da verarbeitet. Aber ja, irgendwann bin ich halt auch, naja, ich habe mich als Mensch verändert. Auch das ist irgendwie so, das klingt jetzt irgendwie so super kitschig, aber so ist es halt. Und dann habe ich halt gedacht, so, okay, time to grow up und let them fly. So, also das nehmen, was ich daraus gelernt habe und das vielleicht ja in andere Sachen, an anderen Sachen probieren.
Ich kann mich an ein paar total schöne Episoden erinnern. Also es ist natürlich erstmal, es ist saukomisch. Also das Leben ist kein Ponyhof, es hat wirklich einen ganz, ganz großartigen Humor und unglaubliches Gespür für Timing und ich finde immer tolle Ideen. Aber du hast ja auch so Töne gehabt, die manchmal so ein bisschen nachdenklich waren. Also ich glaube, du hattest auch mal so Themen, wo du dein eigenes Ich triffst, dein eigenes Kind oder so. Ja, oder
ja, genau.
Wo es halt auch mal so Themen angerissen werden, selbstständig sein. Das Klischee ist immer, yeah, wir machen, was wir wollen und wann wir wollen. Aber es hat halt auch Nachteile. Und also es gab schon, und das fand ich eben so schön daran, weil du das so beherrscht hast. Also so diese Geige zu spielen, ja, dass du diesen rasend komischen und wirklich richtig blitzgescheiten Strip gemacht hast, aber halt immer auch zwischendurch so, naja, vielleicht ein bisschen leisere oder auch nachdenkliche Töne drin hattest.
Ja, danke schön. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, was ich generell gerne durch meine Geschichten ziehe. Ich bin der Meinung, dass das Leben halt alles ist, an was die ganze Riege an Emotionen zu bieten hat. Und meine Grundeinstellung ist eine durch die komische Brille, diese Sichtweise durch die komische Brille.
Ja,
aber das kann ja auch irgendwann sehr verdrängend verstanden werden. Und ich möchte auch nicht immer so tun, als wäre alles so hunky-dory super. Und deswegen das nicht so verleugnen. Was ich nicht habe in meinen Geschichten bisher, und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht irgendwie so das neue Kapitel wird, ist, es ist schon ziemlich brav. Ich habe es jetzt mal gesagt.
Ja, inwiefern? Was meinst du?
Naja, also es gibt halt, derber Humor ist jetzt eh nicht meins, klar. Privat sieht es da aber schon auch ein bisschen anders aus. Also, und das ist halt so Sex und Gewalt oder sowas. Also jetzt nicht, um das jetzt irgendwie zu forcieren oder so. Aber ich finde, manchmal könnte es sich noch mehr trauen. Und es könnte sogar manchmal noch düsterer oder brutaler sein. Und ich meine das jetzt nicht irgendwie, um besonders edgy zu sein, sondern um auch diese Facetten, also denen mal irgendwie so Raum zu geben. Im Ponyhof war das jetzt natürlich total, also das wäre nicht stimmig gewesen. Es ist jetzt nicht irgendwie zum Beispiel ein Walter Mörs oder sowas. Ist okay. Aber vielleicht gibt's da ja noch irgendwie Seiten, die ich erzählerisch noch probieren würde. Nur halt nicht in diesem Comic.
Sarah, ich würde ganz gern nochmal zu den Anfängen zurückgehen. Also das Leben ist kein Ponyhof, hast du ja immer erzählt, in so 3 oder 4 Bildern, glaube ich, pro Strip, ne?
Mhm.
Und es gab ja auch mal eine Zeit, in der Online-Comics total geboomt haben. Also da gab es wirklich sehr viele Plattformen. Das hat ja dann irgendwann total wieder abgenommen. Hattest du eigentlich Vorbilder oder warst du da eher so am Anfang der Welle mit dabei?
Also in Deutschland gab es jetzt so für mich als konkretes Vorbild, dass man so Sachen online stellen kann, gab es jetzt zum Beispiel auch Joscha, also der das ja auch schon sehr früh gemacht hat, Joscha Sauer mit Nicht lustig. Das war aber dann halt eher so der Cartoon-Bereich und ich bin dann nach Amerika zu dem jetzigen Helioscope-Studio, habe dort ein Praktikum gemacht in Portland. Und dort gab es dann so Leute wie Dylan McConis, die damals Family Man gezeichnet hat, oder Erica Mohan, die heute Oh Joy Sextoy gemacht hat. Und das waren dann auf einmal so Leute, also die das richtig progressiv genutzt haben, so dieses Dings mit dem Internet, dass man halt online Sachen veröffentlichen kann mit Konzept. Kamen halt Leute wie Scott Kurtz dazu oder Penny Arcade und da gab es dann auch bestimmte Plattformen und so, wo man sich gegenseitig gepusht hat und es gab halt auch gerade in den Staaten natürlich wieder durch Englisch und so weiter und so fort. Unter anderem gab es halt dann auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und das halt so richtig als unabhängiges Business zu führen oder auch halt mit dem Format zu spielen. Und das waren dann halt schon so Vorbilder. Als ich dann zurückkam, war ich halt so, ja, klar, das, was ich machen möchte, ist ein eigener Webcomic. Ich möchte mich da erstmal irgendwie ausprobieren. Und was gäbe es jetzt Besseres, anstatt jetzt zu versuchen, wie die Generation vor Webcomics permanent alleine am Schreibtisch zu sitzen und nicht zu wissen, ob das 300-seitige Epos, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, an dem man da gerade sitzt, ob das irgendwie Publikum finden wird. Also so wollte ich halt nicht mich mehr probieren. Klar, ich habe auch Fanzines gemacht, aber das war dann auf einmal auch so toll, so direkt Feedback zu bekommen. Und dann kam halt auch schnell in der deutschen Comic-Szene so ein Webcomic-Wind auf. Und es kamen immer mehr Leute und da war ich dann schon mit dabei.
Ja, ich erinnere mich daran, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich hatte ja auch mal so einen Webcomic-Blog, was ich auch so eine Zeit lang als Tagebuch richtig benutzt habe.
Ach ja.
Wanderlust Ach, hieß das.
Ja. Und, oh Mann, ey.
Ja, also lang ist es her. Und da gab es auch mal ein Sammelband, der beim Schwarzen Turm erschienen ist. Panik Elektro.
Genau, Panik Elektro.
Zum Thema Webcomics.
Genau, wo ich nicht dabei war.
Ach so, du warst nicht dabei. Aber ich war drin, ey.
Ja, geil.
Stellvertretung. Genau, also deswegen, ich erinnere mich so an die goldene Zeit. Also das war dann total weit verbreitet, also jedenfalls gefühlt so. Also es gab jedenfalls eine sehr lebendige Webcomic-Szene.
Genau, und ich meine jetzt, es ist halt wie so viele Sachen, es ist nicht komplett vorbei. Es hat sich halt nur in der Form verändert und so gibt's halt jetzt so Plattformen wie Webtoon und so, wo man dann aber auch irrerweise sich wieder, ich sag mal böse, unterjocht. Also man kann natürlich auf Webtoon selber veröffentlichen, wie man lustig ist und so, aber es gibt halt auch so Deals und es ist halt schon auch wieder ein Stück weit nach Gewinn. Also große Konzerne sind auf einmal an den Gewinnen von Webcomics interessiert. Das hat Vor- und Nachteile. Ja, also es gibt halt immer noch jede Menge Webcomics. Es ist halt nur nicht mehr so, dass man sagt, krass, wie neu das ist. Obwohl natürlich auch manchmal deutsche Medien immer noch so, ja krass, es gibt Comics im Internet. Ja, seit
Hashtag Neuland, ja.
Ja, genau. It's been 23 years. Ja, genau.
Eine Sache, über die wir mit dir sprechen wollten, eigentlich ja das Thema unserer Folge, ist im Ponyhof immanent. Denn das Leben ist kein Ponyhof. Und wir haben schon gesagt, du sprichst mit einem Elefanten und mit einem Pilz. Okay, der zählt jetzt vielleicht nicht so richtig. Und mit einem Vogel und diversen anderen Figuren. Und überhaupt ziehen sich Tiere total durch deine Comics durch. Und zwar sprechende Tiere, vermenschlichte Tiere. Ja. Erkläre dich.
Ganz kurz, bei Pilzen weiß man noch nicht so genau, ob es Pflanzen sind oder Tiere.
Ach ehrlich, ist das so?
Ja, lass uns da jetzt nicht mit anfangen. Ich bin ja Biologin.
Die Biologin getriggert und schon direkt so, ich will jetzt nicht.
Lasst uns über Comics sprechen. Ich möchte jetzt wissen, warum Sarah eigentlich so viele Tiere zeichnet. Die Biologin will das wissen.
Ja, also ich glaube, das ist so, wir erörtern das jetzt mal gemeinsam diese Frage.
Bitte. Oh ja, bitte.
Weil es ist mir irgendwann auch aufgefallen, dass das schon so mein Ding ist. Ich habe halt wirklich schon immer Comics mit Tieren gezeichnet. Und zum einen ist es halt so, dass ich selber tierbegeistert bin. Und ich halt... Von wem ist nochmal der Spruch, Tiere sind die besseren Menschen und so? Und klar, man projiziert da Sachen rein, die so nicht stattfinden, aber ich war halt schon immer irgendwie so, Tiere haben mich berührt. Ich hätte gerne mit ihnen geredet.
Was ist dein Lieblingstier?
Boah, das gibt's nicht. Also das geht nicht. Da würde ich dir
auf die richtige Antwort stellen. Okay, dann stell mal auf Ranglisten.
Ja, ich habe so ein paar Tiere, wo ich, oder verschiedene Tiere lösen bei mir Verschiedenes aus. Also so große Tiere wie Elefanten oder Wale. Diese Erhabenheit von diesen großen Geschöpfen, die halt gleichzeitig auch so intelligent sind und so faszinierende Eigenschaften und Fähigkeiten haben, das weckt bei mir natürlich auch dieses Bedürfnis, boah, wenn die reden könnten. Ich meine, was würden die uns alles um die Ohren hauen? Vielleicht käme ja was Interessantes zustande. Und ich meine, es gibt ja offensichtlich auch Leute wie Diane Fossey, die mit Gorillas sprechen. Und dann gibt's halt gleichzeitig auch wieder so Vögel. Das weißt du ja selbst als Buchschreiberin über diese Geschöpfe. Wo ich halt denke so, ach man, die sind so expressiv, die sind so lebendig. Und Papageien machen so lustige Geräusche und machen mich so fröhlich. Und unterschiedliche Tiere lösen unterschiedliche Emotionen bei mir aus. Und das ist auch so ein Respekt vor Natur, Lebensraum. Ja, und dann kam halt noch in frühester Kindheit natürlich so Comics dazu, mit sprechenden Enten zum Beispiel.
Wir haben im Vorfeld auch darüber nachgedacht, auch so ein bisschen überlegt, sprechende Tiere, wo gibt's das denn eigentlich noch? Ja, natürlich, ja. In Entenhausen und bei Mickey Mouse. Ist das, ist das, was du meinst mit den sprechenden Enten?
Ja, genau. Also ich habe schon viele Disney-Comics verschlungen. Auf jeden Fall habe ich da so was drin gesehen, keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall amüsiert, besonders so die lustige Taschenbuchversion und Donald und so. Also ich hatte schon früh so einen Anspruch, dass die aber auf jeden Fall so gezeichnet sein müssen, dass ich das gut finde. Und so hat zum Beispiel Fix und Foxy bei mir gar nichts gemacht. Also da habe ich regelrecht einen Hass bekommen.
Glaube ich, ne?
Genau, da sind ja so hauptsächlich Füchse. Ich glaube, es gibt auch noch andere Wesen. Aber da habe ich schon gemerkt, so mit denen kann ich nicht, also nicht wegen der Fuchshaftigkeit, sondern wegen der Storys von dem Kaukaversum. Das hat mich regelrecht aggressiv gemacht.
Und bei den Disney-Sachen, also nicht nur bei Fix und Foxy, ist ja auch so die Range, also so die, es gibt ja nicht so viele verschiedene Tiere, oder? Also Entenhausen, da gibt es irgendwie die Enten, es gibt Mickey Mouse, es gibt ein paar Hunde.
Ja, also so Vogelwelt ist da auch ganz...
Ja. Ach ja, stimmt, ein paar Vögel. Gustav Gans.
Es gibt auch Clarabella die Kuh.
Ja, stimmt.
Und dann gibt es immer noch so ein paar Charaktere, von denen man nie so richtig weiß, was das für ein Tier ist. Ich sag nur Goofy.
Goofy ist
genau, die
Hund.
Ewige Goofy-Frage, die ja sogar irgendwie das in Stand By Me geschafft hat.
Das hat mich immer irritiert. Ja. Goofy ist ja ein Hund und Pluto auch, aber Pluto kann nicht sprechen. Und Goofy, naja, ein bisschen so, also halt. Das, wieso ist Pluto ein Hund, auf Hund reduziert und alle anderen Hunde tragen Hosen und können auf zwei Beinen laufen und reden und so?
Das ist genau die Szene, die bei Stand By Me am Lagerfeuer eruiert wird. Und
echt?
Ich glaube, das ist ein Wunder. Ja, genau diese Frage.
Okay.
Und ich glaube, das ist echt ein perfektes Beispiel für, ich war nicht alleine inkonsequent.
Also du wolltest so eine logische Konsistenz da drin haben in deinem Tieruniversum.
Ja, oder halt, ich weiß auch nicht genau, was ich wollte, halt irgendwie vielleicht irgendwie so eine Richtung, in die es geht. Aber man sieht ja bei solchen Sachen wie mit Goofy und Pluto und so, you make it up as you go along und das ist auch irgendwie okay. Auch wenn uns solche Fragen dann jetzt irgendwie wohl ewig beschäftigen werden, so warum wird der eine an der Leine geführt und der andere ist der beste Freund von Mickey Mouse.
Ja, vielleicht haben die sich auch einfach nicht so viel dabei gedacht am Anfang. Ist halt einfach so.
Müssen wir jetzt mit leben.
Hast du dir denn, du hast schon ein bisschen gesagt am Anfang, dass du dir anfangs nicht so viel gedacht hast mit dem Ponyhof und mit den Tieren auf dem Ponyhof. Aber trotzdem, lass uns doch mal analysieren, warum hast du denn jetzt ausgerechnet einen Elefanten genommen oder eben irgendwelche andere Tiere und andere nicht.
Ja, also ich habe eine Kurzgeschichte gemacht oder gezeichnet vorher und da kam ein Elefant drin vor und ich fand, dass in der Kurzgeschichte, in dem Kurzcomic irgendwie, wie nennt man das denn irgendwie, wenn es nicht haptisch befriedigend ist, sondern visuell befriedigend, dass so ein großes Tier, obwohl er ja ein Zwergelefant ist, man sieht die Rückanpassung meines Konzepts, dass so ein großes Tier bei mir in der Wohnung wohnt. Diese Vorstellung mochte ich halt irgendwie. Und dann kam halt dazu, dass ich sofort halt irgendwie so diese Kugelform hatte. Und da braucht man halt nur ein expressives Gesicht drauflegen, also ein grummeliges Gesicht in dem Fall. Und irgendwie war es für mich so auch am expressivsten.
Wir haben gerade in der letzten Folge haben wir auch so ein bisschen über Tiere zeichnen gesprochen.
Oh ja.
Beziehungsweise darüber, dass man lieber keine Tiere zeichnet. Das war nämlich Ingos Aussage, wenn ich das mal kurz verkürzen kann. Er hat gesagt, dass er Tiere überhaupt nicht gern zeichnet.
Stimmt, ich sehe nicht so viele Tiere von Ingo.
Richtig, aus Gründen.
Das Pferd, um nochmal darauf zurückzukommen. Ingo hat gesagt, er hat wahnsinnig Probleme mit Pferden. Aber Sarah, du hast es gerade schon gesagt, kugeliger Kopf und dann grummeliges Gesicht drauf. Ingo, vielleicht solltest du dir einfach mal eine Scheibe abschneiden, weil so schwer kann es ja nicht sein, oder? Ich meine, Sarah, ist es schwer, ja, Tiere zu zeichnen?
Ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie man es zeichnet.
Ja, ich denke auch. Also, es stimmt tatsächlich. Also, ich finde Pferde wahnsinnig schwierig zu zeichnen und überhaupt, also so Vierbeiner. Also ich könnte es irgendwie hinkriegen, aber ich habe mich bisher immer drum herum gedrückt und es gibt wirklich erstaunlich viele Geschichten im Star Wars Universum, die ohne Pferde funktionieren. Also irgendwo keine Pferde vor. Ja, nee, also es kommen wirklich wenig vierbeinige Tiere vor. Insofern eine dankbare Materie für mich. Aber ich würde es hinkriegen, aber es gibt Western-Comic-Zeichner und Zeichnerinnen, wo ich halt denke, so Wahnsinn, wie kriegen die das hin?
Ja, genau. Da kenne ich auch italienische Zeichner sofort, die halt einfach nur so Text-Comics zeichnen. Also die Comicfigur und guck mal, nur an einem Stück Pferde vor. Aber ich habe es jetzt gewagt für einen Job, wo Pferde die Hauptfiguren sind, also zwei Reiter, zwei Pferde. Und ich fand's nicht so schlimm.
Oh, krass.
Aber, also ich glaube, das ist halt wieder einfach so, du hast halt, glaube ich, so den realistischeren Anspruch und ich kann mich so funny-mäßig aus der Affäre ziehen, glaube ich.
Ja, wobei, es ist trotzdem, also wenn du dir zum Beispiel Uderzo anguckst, so also Asterix, wie der Pferde gezeichnet hat, das ist ja genauso dieses Zwischending, dass die halt Eleganz haben. Die sind halt cartoonisiert oder bei Lucky Luke halt auch. Aber trotzdem hast du diese Eleganz und die Dynamik von einem Pferd. Und boah, das ist schon...
Ja, das ist schon...
Ich müsste eine Weile dran stricken, glaube ich.
Ja, also ich sehe auch, es gibt andere Tiere, wo man irgendwie sagen kann, so okay, da ist jetzt mehr so eine geometrische Form, eben Kugel oder so, zu sehen und man kann da so ein bisschen mehr durchdrehen und dann erkennt man das Tier trotzdem. Und bei Pferden ist es halt so, ja, ach Mann, wir haben halt nochmal diese ganzen Gelenke und wo sitzen eigentlich diese Scheißgelenke?
Du musst ja immer, im hohen Gras zeichnen.
Genau, und dann sind das ja eigentlich die Zehen und stehen die ganze Zeit auf die Zehenspitzen. Es ist halt so,
Du gehst da auch so richtig so anatomisch vor, dass man halt, das sind ja diese dusseligen Zehenläufer.
Mm.
Ziehst du dir echt auch die ganze Anatomie noch rein?
Ja, schon. Also ich finde schon, also das muss ja jetzt nicht irgendwie ausgeprägt sein, aber ich bin ja schon Anhängerin von der beschissenen Scheißschule, dass man zum Abstrahieren zumindest auch mal das realistische Vorbild studiert haben sollte. Ich könnte natürlich auch sagen, so wie Ralf König das auch oft in Interviews gesagt hat, so bei seiner Lucky Luke-Version, ja, bei mir sehen die Pferde aus wie Gurken auf Stelzen. Und es funktioniert auch. Und es ist super, es reicht. Also es geht ja dann da auch um was anderes. Und so.
Würdest du eigentlich sagen, dass du Tiere vermenschlichst oder dass du Menschen vertierlichst?
Oh, gute Frage. Naja, ich habe gerade eine andere Comic-Idee, von der ich hoffe, dass ich sie bald weitermachen kann, wo Menschen vertierlicht werden. Aber im Moment ist es eher so der andere Fall. Also im Moment ist es immer so, dass ich diese armen Wesen, die sich nicht wehren können, hervorzerre, um sie zu vermenschlichen. Ich meine, es gibt ja auch so uralte Traditionen von Fabeln und dass Fabeln eben auch vieles über Tiere versucht wird, über den Menschen zu sagen. Es scheint ein Faszinosum zu sein.
Absolut, ein Faszinosum. Sarah, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Schaffen und in deine Welt der Tiere. Ich fand das sehr erhellend.
Ja, danke auch von mir. Liebe Sarah, wir haben uns für das Ende jeder Folge überlegt, einen richtig guten Zeichentipp von unseren Gästen zu bekommen. Also, welches ist denn dein richtig guter Zeichentipp?
Mein hoffentlich guter Zeichentipp geht mehr ums Comics machen im Generellen. Und zwar öfters mal überlegen, ob man noch Bock hat auf die Sache, die man gerade macht.
Ah, okay.
Ja, das heißt, öfters mal auf die Stopp-Taste drücken und ja, innehalten und schauen, ob man noch Spaß hat und Dinge nicht durchziehen, wenn man sich nur noch quält. Also es ist klar, dass wir alle auch mit Konsequenz an Comics sitzen müssen, die halt ja, beinhaltet, okay, Comics machen dauert lange und es gibt natürlich auch Auf und Abs, aber es geht mehr so um diesen allgemeinen Gedanken, bloß weil ich etwas immer mache, muss ich das jetzt auch bis ans Ende aller Zeiten durchziehen. Sei es ein Webcomic, sei es eine 200-seitige Vampirsaga, sei es ein Fanzine, auch ein Podcast, klar, das kann man natürlich auch nicht nur aufs Zeichnen übertragen, aber gerade auch, weil es Comics sind, denke ich, dass das schon Sinn ergibt, zu sagen so, hey, ich habe jetzt schon so viel investiert in, sagen wir mal, 40 Seiten, aber ich sehe, es führt nirgendwo hin oder es wird nichts oder ich habe da keinen Spaß mehr dran, ich quäle mich nur noch, ob man das nicht vielleicht abbricht und seine Energie in neue Projekte investiert.
Ja, das ist ein cooler Tipp. Klasse. Ja, da werde ich gerne auch mal drüber nachdenken. Denke ich schon mal so. Ich werde mein Leben überdenken.
Ja, ich hoffe nur im guten Sinne. Also es ist ein Tipp, den man mit Vorsicht genießen muss, weil es gibt natürlich auch immer wieder Leute oder Menschen, in deren Wesen es liegt, zu sagen so, hey, ich breche jetzt alles ab, was ich irgendwie so mal eben angefangen habe, also so Strohfeuerprojekte. Es lohnt sich halt auch mal eine Sache durchzuziehen.
Ja.
Aber wenn es einem halt nachhaltig nicht gut geht dabei, also das beinhaltet halt auch, dass man sich selber gut kennt und dass man selber auf seine eigenen Bedürfnisse achtet und so. Und nicht nur Sachen durchziehen, weil man denkt, man muss das oder man muss es sich selbst beweisen, irgendjemand anderem, der Leserschaft und so weiter. Dann lieber sagen, hey, dieses Projekt macht keinen Sinn mehr und ich habe was gelernt und das, ja, die Energie stecke ich jetzt in was Neues.
Ja, wow, total gut. Wow.
Ja, freut mich.
Guter Tipp.
Ja, ich hoffe, du bzw. ihr könnt etwas damit anfangen.
Ja, liebe Sarah, danke für deine Zeit. Es hat riesengroßen Spaß gemacht.
Ja, danke für eure spannenden Fragen und ihr macht das genauso, dass ich Bock hatte, drüber zu erzählen.
Danke, Sarah, dass du da warst.
Tschüss, mach's gut.
Dankeschön und tschüss auch an euch.